Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Der Künstler Ed Sheeran ist bei der US-amerikanischen Plattenfirma Warner Music unter Vertrag, ebenso zum Beispiel Bruno Mars. Von beiden Künstlern könnten Vergütungen künftig auch an einen chinesischen Internetgiganten fließen, an Tencent nämlich, der Interesse an einer Beteiligung an Warner Music zeigt, so jedenfalls Medienberichte. Der Name Tencent, immer wieder taucht er mal auf, sei es im Bereich Infrastruktur, bei der Zusammenarbeit mit BMW oder eben Unternehmensbeteiligungen. Doch eigentlich wundert man sich, dass der Name nicht noch viel häufiger als jetzt auftaucht. Handelt es sich doch um eines der größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Wir stellen es aus aktuellem Anlass vor und schauen unter anderem noch auf den Modekonzern Hugo Boss, der weiterhin rote Zahlen schreibt. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start schauen wir zunächst auf den Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer, der heute einen neuen Quartalsbericht vorlegte und damit seine Halbjahresbilanz. Jörg Marksteiner fasst die wesentlichen Ergebnisse des Geschäftsverlaufs zusammen.
Rote Zahlen, Milliarden minus Rekordverlust. Kaum einer der großen Konzerne hierzulande hat das Corona-Frühjahr mit all seinen Folgen ohne Schaden überstanden. Bayer ist da keine Ausnahme, doch die Gründe für das dicke Minus sind andere. Zwar steht auch bei Bayer von April bis Juni ein ziemlich deutlicher Verlust von 9,5 Milliarden Euro in den Büchern, nach 400 Millionen Euro Gewinn im Vorjahr. Doch das liegt nicht an der Viruspandemie. Hauptgrund für den Verlust sind die vielen Rechtsstreitigkeiten rund um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat bzw. Roundup, die sich Bayer mit der Übernahme der US-Firma Monsanto eingehandelt hatte. Das Pflanzenschutzmittel steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Jetzt legt Bayer ordentlich Geld zur Seite für die Rechtsstreitigkeiten, insgesamt mehr als 12 Milliarden Euro. Auch um schon bald an erste Kläger zu zahlen. Denn Ende Juni hatte sich der Konzern nach jahrelangem Streit mit einem Großteil der 125.000 Kläger geeinigt, auf die Zahlung von insgesamt rund 10 Milliarden Euro. Dieser Vergleich ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, denn zuvor muss noch ein US-Gericht zustimmen und das sieht in Teilbereichen, nämlich was mögliche künftige Klagen angeht, noch Probleme. Deshalb wird noch nachverhandelt, doch Bayer ist sich sicher, dass noch in diesem Jahr ein Großteil des Betrags, möglicherweise bis zu 5 Milliarden Euro, gezahlt wird, hieß es heute, damit die jahrelangen Gerichtsstreitigkeiten ein Ende finden. Die Corona-Pandemie konnte dem Leverkusener Chemiekonzern mit seinen 100.000 Mitarbeitern bislang dagegen vergleichsweise wenig anhaben. Zwar wurde weniger Saatgut verkauft und auch das Geschäft mit frei verkäuflichen Medikamenten ging leicht zurück. Unter anderem vermutet Bayer, weil sich Handel und Kunden in der Hochphase der Pandemie in den Monaten zuvor wohl schon reichlich eingedeckt hatten mit rezeptfreien Medikamenten. Doch im Vergleich zu den Problemen anderer Branchen, wie etwa in der Autoindustrie, scheint all das verkraftbar.
Jörg Marksteiner zur Halbjahresbilanz von Bayer. Und wie das Zahlenwerk aus Leverkusen plus Ausblick auf das Gesamtjahr bei den Anlegern an der Börse ankommt, das wollen und das werden wir jetzt von Viktor Goitka erfahren, den ich nun in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Wie also sieht es aus, Herr Goitka? Zeigt der Daumen der Anleger nach oben oder nach unten?
Na, ich würde sagen, Daumen nach halb unten. Bayer-Titel aktuell 3,5% im Minus. Denn mit einem Milliardenverlust hatten ja eigentlich alle gerechnet. Dass unter dem Strich aber jetzt knapp 10 Milliarden Euro Verlust stehen im zweiten Quartal, das war dann doch schon eine halbkalte Dusche für die Anleger. Und ich habe vor über die ganze Sache, über die Geschichte auch hinter diesen Zahlen gesprochen, vor der Sendung mit Daniel Saurenz von Feingold Research. Und ich habe ihn gefragt, ausgerechnet im Corona-Quartal, da macht der Pharma-Riese Bayer Verlust. Wie geht das denn?
Bayer wird landläufig noch als Pharmakonzern bezeichnet, ist aber natürlich mittlerweile viel mehr als das. Durch die Übernahme des US-Riesen Monsanto ist man im Geschäft mit Düngemitteln aktiv und da kommen eben die großen Rückstellungen her, die man für die bekannten Rechtsstreitigkeiten vornehmen musste. Und das, ja, verhagelt die Bilanz trotz Corona-Zeiten und trotz, dass dies eigentlich ein Pharmageschäft anschieben könnte.
Jetzt gab es ja große Hoffnungen Ende Juni mit einem Vergleich in Sachen Roundup. Da könnte man diese ganze Akte vielleicht mal zumachen. Warum ist diese Euphorie, zumindest wenn wir auf den Börsenkurs gucken, eigentlich wieder vollkommen verpufft?
Ja, das ist sehr komplex. Seit dem Amtsantritt von Herrn Baumann bei Bayer ist die Aktie ja um fast 45% eingebrochen. Das liegt natürlich im Wesentlichen an Monsanto und den Klagen, die daraus folgen. Und da hatte man jetzt die Hoffnung, dass dieses Kapitel beendet werden könnte, man mit einer einigermaßen für Bayer akzeptablen Summe rauskommt. Dann hat ein Berufungsgericht oder ein Gericht in Kalifornien ein Urteil wieder gekippt und jetzt beginnt das Ganze von neuem und Bayer versucht irgendwie eine Lösung zu finden, dass man die Rechtsstreitigkeiten los wird. Das ist aber immer noch nicht ganz einfach.
Man wollte in diesem Vergleich ja auch künftige Fälle regeln und ein Expertengremium schaffen, zumindest wenn das juristisch möglich ist. Was wäre denn, wenn dieses Expertengremium am Ende zu dem Schluss käme, ja, Glyphosat ist krebserregend?
Egal, wer sagen würde, dass Roundup krebserregend ist, wenn das jemand Wesentliches und jemand mit Einfluss wäre, dann wäre das natürlich schlecht für Bayer. Bayer hofft aber natürlich genau auf das Gegenteil, denn man muss sich mal Roundup angucken. Das Mittel ist seit den 1970er Jahren im Einsatz und es gibt ja auch weltweit viele Institute, die sagen, es ist nicht krebserregend, wenn man es natürlich, wie Bayer auch sagt, sachgerecht anwendet. Und ja, Bayer denkt natürlich, wenn dieses Expertengremium zustande kommt, dass das Wissenschaftler sind, die unter einem neutralen Ansatz dann am Ende zu dem Schluss kommen, es ist nicht krebserregend, wenn man, wie alles, man es sachgerecht anwendet.
Der Chef von Bayer, Werner Baumann, der hat sich ja immer wieder über diese vielen Verfahren empört, hat sogar gesagt, Zitat, dass man so viel Geld für ein reguliertes Produkt ausgeben müsse, das könne ihn schon wütend machen. Hat der Mann am Ende recht?
Naja, Baumann sagt, dass es ihn wütend macht. Allerdings muss man auch sagen, die Aktionäre könnte es wütend machen, dass Baumann sich diesen Klotz ans Bein gebunden hat. Denn es ist ja nicht so, dass Bayer bei der Übernahme von Monsanto in ein schwarzes Loch geguckt hat, in dem das überhaupt nicht zu sehen war. Nein, es war schon bekannt, dass es da Klagen gibt. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dann gehen die Anwälte auf Tour und sammeln Klagen ein, probieren rauszuholen, was geht. Also in den USA verdienen die Anwälte da sehr gutes Geld damit und haben durchaus ein Interesse daran, diese Maschinerie immer am Laufen zu halten.
Schauen wir nochmal auf die Hauptversammlung im vergangenen Jahr. Da ist der Bayer-Chef Werner Baumann nicht entlastet worden. Eine ziemlich peinliche Angelegenheit. Herr Saurenz, muss Werner Baumann als Bayer-Chef weg?
Das ist die 1-Milliarde-Dollar-Frage, so könnte man sagen, um mal in der Vergleichsgrößenordnung zu bleiben. Auf der einen Seite könnte man sagen, er hat natürlich einen möglicherweise schwerwiegenden Fehler gemacht. Auf der anderen Seite ist die Frage, was gewinne ich dann kurzfristig? Jemand Neuen, der sich einarbeiten muss, der ja auch diese Klagen nicht wegzaubern kann. Unter der Oberfläche betrachtet, es läuft ja nicht so schlecht operativ für Bayer, Klammer auf, wenn die Klagen nicht wären, Klammer zu.
Klare Worte von Daniel Saurenz von Feingold Research. Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre.
Ja, soweit eine Einschätzung zur Wirtschaftslage und zu den Zukunftsaussichten von Bayer. Der Aktienkurs also derzeit im Minus. Wie sieht es denn nun auf dem Gesamtmarkt aus, Herr Goldka? Zieht Bayer den deutschen Aktienindex nach unten oder kann der DAX an der für Aktienbesitzer guten Entwicklung von gestern anknüpfen?
Ja, der DAX ist aktuell 0,5% im Minus. Er steht bei 12.580 Zählern und Sie haben es schon angedeutet. Bayer hat im DAX immer noch ein Gewicht von 8%. Es ist damit eines der Schwergewichte im DAX. Und wenn es da nicht läuft, dann kann das natürlich auch den DAX ein kleines Stückchen runterziehen.
Und auf dem Devisenmarkt hatte der Euro gestern nachgegeben. Wie entwickelt er sich derzeit?
Ja, der Euro, der war ja eigentlich wochenlang im Aufwind gewesen. Gestern haben wir sowas gesehen wie eine kleine Atempause beim Euro. Aber heute geht's weiter hoch. Für einen Euro, bekommt man aktuell wieder 1,1777 Dollar, also vergleichsweise viel. Das Kalkül der Anleger ist ganz einfach. Die USA stehen coronamäßig schlechter da als die Eurozone. Was will man dann lieber haben, Dollar oder Euro? Die Antwort ist für viele Anleger ziemlich klar. Sie ziehen ihr Geld nach Europa.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Das Gold kaum verändert bei 1.974 Dollar je Feinunze und die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei minus 0,55%.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und widmen wir uns nun noch weiteren Einzelwerten, nachdem wir Bayer ja schon hatten. Unter den DAX-Konzernen hat heute auch der Chiphersteller Infineon einen neuen Quartalsbericht vorgelegt. Wie kommt er an?
Ja, unter dem Strich steht ein Fehlbetrag, aber das Ganze kommt gut an der Börse. Infineon-Titel streckenweise satte 6% höher. Denn der Chiphersteller profitiert natürlich von der zunehmenden Digitalisierung in Corona-Zeiten. Und er sagt auch, in unserem Geschäft mit Autokonzernen, zumindest da, dürfte das Schlimmste schon vorbei sein. Und das lässt dann doch manche optimistisch aufhorchen.
Eine Halbjahresbilanz gab es auch vom IT-Unternehmen TeamViewer, noch nicht einmal ein Jahr an der Börse. Deshalb machen wir, Herr Goldka, eine kurze Pause und überlassen wir mal Jan Plate das Feld, um auf den Geschäftsbereich von TeamViewer zu schauen.
Viele Menschen sitzen wegen Corona zu Hause im Homeoffice und nutzen Online-Videokonferenzen. Da gibt es auch öfter mal Probleme mit dem Computer, der Technik. Doch dabei hilft die Fernwartungssoftware von TeamViewer, genauso wie bei Videokonferenzen. Im zweiten Quartal von April bis Juni hat der Umsatz um 21% auf fast 115 Millionen Euro zugelegt. Der Gewinn unterm Strich ist um 58% auf fast 31 Millionen Euro gestiegen. Allerdings war das Neugeschäft im ersten Quartal noch deutlich stärker gewachsen. Aber immerhin, die Jahresprognose wird bestätigt. Für IT-Technologie-Experte Roland Fiege ist ein wichtiger Vorteil von TeamViewer aus dem schwäbischen Göppingen.
Deutscher Hersteller, deutsche Qualität, deutsche Verschlüsselung.
So hat TeamViewer im vergangenen Jahr den größten Börsengang der Branche seit dem Dotcom-Boom in Deutschland geschafft. Die TeamViewer-Emission mit einem Volumen von 2,2 Milliarden Euro war die größte seit dem Chiphersteller Infineon im Frühjahr 2000. Entsprechend haben viele Mitarbeiter der TeamViewer-Belegschaft mit eigenen Glöckchen den Börsengang im Frankfurter Handelssaal der Deutschen Börse gefeiert.
Great day, wonderful day.
Yeah, exciting.
Sehr zufrieden, vor allem mit dem Sekt jetzt gleich.
Ich finde, wir haben alles gegeben.
Nach einem holprigen Start mit einem Ausgabepreis von 26,25 Euro hat sich die Aktie mittlerweile fast verdoppelt. Als Risiko sehen viele die Konkurrenz, die jetzt auch durch die Corona-Krise gestärkt wurde. Und die großen Spieler haben Milliarden an Cash in den Taschen. IT-Experte Roland Fiege meint zum größten Risiko,
dass irgendeine große Plattform, sei es Facebook oder jemand anderes, so eine Lösung anbietet und dann dieser Dienst quasi über solche Anbieter genutzt wird, statt über eine Bezahlversion.
Deswegen wurde gerade mit der Übernahme des Arbeitsdatenbrillenherstellers Ubimax aus Bremen nun der erste Zukauf in der Firmengeschichte gestemmt, in der Hoffnung, dass deutsche Technologie, made von TeamViewer, im internationalen Konzert ihren Platz findet und behält.
Soweit Jan Plate über das IT-Unternehmen TeamViewer und damit wieder zurück zu Ihnen, Herr Goitka. Wie fiel denn das Echo der Anleger auf den Geschäftsverlauf aus?
Schauen wir im Team auf TeamViewer. Die Anleger schlagen TeamViewer heute oft aus den Depots minus 3,6%, aber seit Jahresbeginn 45% plus.
Viktor Goitka fasste das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Der Modekonzern Hugo Boss hat heute einen neuen Quartalsbericht vorgelegt und der Hugo Boss AG ist mal wieder, kleines Wortspiel, der Boss abhanden gekommen. Derzeit werden die Geschäfte vom Finanzvorstand geführt und die Geschäfte laufen schlecht, wie Thomas Wagner berichtet.
Für einen Finanzvorstand sind das regelrechte Horrornachrichten. Yves Müller ist Finanzvorstand und führt derzeit die Geschäfte bei der Hugo Boss AG.
Ein Umsatzeinbruch von 59% und ein dreistelliger Millionenverlust sind, um es freundlich auszudrücken, auch für uns ungewöhnliche Zahlen.
Konkret, im zweiten Quartal sank der Konzernumsatz im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 von 675 Millionen Euro auf gerade mal noch 275 Millionen Euro als Folge der Corona-Pandemie und weltweiter Lockdowns. Dabei ergab sich ein Verlust von rund 250 Millionen Euro. Außergewöhnliche Zahlen, außergewöhnlich schlechte Zahlen.
Aber es waren und sind eben auch außergewöhnliche Zeiten. Wir erwirtschaften in normalen Zeiten etwa 85% unseres Umsatzes in Europa und Amerika. Und gerade in diesen beiden größten Absatzregionen waren im zweiten Quartal durchschnittlich knapp 60 bzw. rund 70% aller Geschäfte geschlossen.
Was nun tun in dieser Situation? Der Konzern sicherte seine finanzielle Liquidität über einen Konsortialkredit von 600 Millionen Euro ab und sucht nach neuen Absatzwegen, die pandemietauglich sind. Anzüge und mehr werden zunehmend nicht mehr im Laden verkauft, sondern online. In diesem Absatzbereich, so Finanzvorstand Yves Müller,
haben wir ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 74% erzielt. Damit haben wir im zweiten Quartal ein Fünftel unseres Konzernumsatzes online erwirtschaftet. Und wir sind ohnehin gerade dabei, unseren weltweiten Online-Präsenz noch einmal deutlich auszuweiten.
Doch nicht nur der Online-Absatz steigt rapide. Auch auf dem chinesischen Markt sind Boss-Artikel ganz generell derzeit so stark gefragt wie nie zuvor. Finanzvorstand Yves Müller.
Also zum Thema China, das muss man einfach so sehen. Das waren die ersten, die in den Lockdown gingen. Das heißt, kann man bummelig sagen, so 2 Monate früher sind die in den Lockdown gekommen, sind deshalb auch 2 Monate früher wieder rausgegangen. Weil wir auch eine sehr gute Markenposition in China haben, haben wir das Quartal im Festland China mit plus 4% in Summe abgeschlossen, also plus 4% im Vergleich zum Vorjahr.
Ein Hoffnungsschimmer, der aber die Rückgänge in den Hauptmärkten in Europa und Amerika nicht wettmachen kann. Und dort sieht sich die Hugo Boss AG mit einem weiteren Problem konfrontiert. Weil wegen der Corona-Pandemie viele vom Homeoffice aus arbeiten, sind Business-Anzüge fürs Büro nicht mehr so stark gefragt wie vorher. Ebenso fielen jene Anlässe weg, auf denen man gerne elegant gekleidet auftritt. Stattdessen werden eher Freizeitjacken und Hosen verkauft, sogenannte Casuals. Dieser Trend sei schon vor Corona erkennbar gewesen, betont Finanzvorstand Yves Müller, habe sich aber wegen Corona deutlich verstärkt.
Viele Hochzeiten haben nicht stattgefunden, auch dieses Social Distancing, dass man sich abends nicht trifft, auf eine Sommerparty. Und da glauben wir, dass es auch einen gewissen Aufholeffekt gegeben wird, weil die Leute werden trotzdem heiraten und die Leute haben auch wieder Lust, sich zu treffen. Also deswegen glauben wir, dass sich da ein gewisser Rückstau eingestellt hat.
Finanzvorstand Müller im Beitrag von Thomas Wagner über die roten Zahlen beim Modekonzern Hugo Boss. Und dann gab es ja, die Nachrichten hatten es ja unter anderem vor unserer Sendung aufgegriffen, noch die Meldung, dass es Durchsuchungen der Polizei in Büros des Bankenverbandes gab. Was der Grund war für diese Aktion, darüber berichtet Arne Hell.
Mithilfe von Cum-Ex-Geschäften ließen sich Banker und Aktienhändler Milliardensummen vom Staat an Steuern erstatten, die sie nie gezahlt hatten. Als die Politik diesen Steuerbetrug vor Jahren beenden wollte, sollen einige Banker, so der Verdacht der Ermittler, die Gesetzgebung beeinflusst haben. Im Ergebnis soll die Betrugsmasche noch jahrelang weitergegangen sein, vor allem vom Ausland aus. Nach Belegen für eine mögliche Beeinflussung soll die Staatsanwaltschaft Köln jetzt in den Büros des Bankenverbands suchen, zum Beispiel nach E-Mails von damals. Die Ermittlungen richten sich nach Informationen von WDR, NDR und SZ nicht gegen Funktionäre des Bankenverbands, sondern gegen Banker und Finanzberater, gegen die schon länger ermittelt wird. Insgesamt laufen in Sachen Cum-Ex gerade mehr als 70 Ermittlungsverfahren.
Durchsuchungen beim Bankenverband, Arne Hell berichtete, und ausführliche Informationen dazu gibt es dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Chinas Online-Konzern Tencent hatte vor wenigen Tagen Facebook als wertvollste Social-Media-Plattform überholt, bezogen auf den Wert an der Börse. Der Aktienkurs von Tencent geht seit Wochen durch die Decke. Die großen chinesischen Online-Konzerne werden zwar finanziell immer mächtiger, außerhalb Chinas stoßen sie aber zunehmend auf Misstrauen und politischen Widerstand. So will US-Außenminister Mike Pompeo die Tencent-Erfolgs-App WeChat in den USA verbieten. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
WeChat ist die digitale Allzweckwaffe in China. Die App, die auf Chinesisch Weixin heißt, erledigt unter anderem das, für was man außerhalb Chinas Facebook, Twitter und Google verwenden würde. Zusätzlich kauft man mit WeChat in China Konzertkarten und Kinotickets, man reserviert seinen Tisch im Lieblingsrestaurant, bezahlt anschließend die Rechnung damit und selbst um die Stromrechnung oder einen Termin beim Zahnarzt kümmert sich WeChat. Sprich, wenn Chinesinnen und Chinesen online gehen, dann landen sie meistens auf WeChat.
That's why we call WeChat a super app, or basically I like to call it more like an operating system.
Aurélien Rigard von der Shanghaier Beratungsfirma IT Consultis bezeichnet WeChat als super App oder sogar als eigenes Betriebssystem.
Last year only 100.
Allein vergangenes Jahr haben User umgerechnet rund 100 Milliarden Euro ausgegeben innerhalb von WeChat.
To buy goods. On WeChat.
Einen Teil dieser WeChat-internen Umsätze bleiben beim Mutterkonzern Tencent hängen. Das sorgt für kontinuierlich wachsende Einkünfte des Konzerns mit Firmensitz in Shenzhen. Hilfreich ist für Tencent außerdem die offen zur Schau gestellte Nähe zur Staats- und Parteiführung. China ist bei der Digitalisierung schneller vorangegangen als andere große Nationen, freute sich Tencent-Gründer und Firmenchef Ma Huateng bei einem IT-Kongress in Shenzhen vor 2 Jahren. Und die chinesische Führung fördert die Digitalisierung. Das System funktioniert wie eine Art perfekt orchestrierte Symbiose. Die kommunistische Führung in Peking sonnt sich in den Erfolgen der chinesischen Tech-Konzerne. Sie verpasst sich so außerdem ein technikfreundliches und modernes Image. Andererseits hält die Staats- und Parteiführung den heimischen Online-Konzernen wirtschaftlich den Rücken frei. Die staatliche Zensur sperrt ausnahmslos alle nicht-chinesischen Social-Media-Angebote. Und so genießen Tencent und die anderen chinesischen Online-Unternehmen eine Art Monopol. Das Resultat ist bereits seit einigen Jahren eine zweigeteilte Internetwelt. Längst gibt es eine chinesische und eine nicht-chinesische Online-Welt. Und Tencent spielt auf der chinesischen Seite ganz vorne mit. Doch auch außerhalb Chinas verdient Tencent Geld, unter anderem mit der Finanzierung von Hollywood-Filmen und mit Computerspielen für Smartphones und Tablets.
Tencent is the owner probably of like 70%.
Tencent kontrolliert rund 70% des weltweiten Online-Gaming-Marktes, inklusive der größten und erfolgreichsten Spiele, erklärt IT-Unternehmensberater Aurélien Rigard aus Shanghai. Bereits seit Jahren gehört Tencent zu den größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Vor wenigen Tagen war Tencent umgerechnet rund 564 Milliarden Euro wert. Damit überholte das Unternehmen Facebook als wertvollste Social-Media-Plattform. Der US-Konkurrent war zu diesem Zeitpunkt rund 7 Milliarden Euro weniger wert. Inzwischen hat Facebook Tencent zwar wieder eingeholt, aber Wirtschaftsanalysten weltweit blicken weiter gespannt auf das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden großen Online-Konzernen. Unter anderem wegen der wachsenden politischen Spannungen zwischen den Großmächten China und USA.
Steffen Wurzel stellte uns Chinas Online-Konzern Tencent vor. Und um 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Grundsätzlich positiv sehen die Kommentatoren den Plan von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, bei einem Spitzentreffen über Maßnahmen gegen die befürchtete Pleitewelle im Einzelhandel und gegen eine Verödung der Innenstädte zu beraten.
Bislang, meint die Frankfurter Rundschau, habe allerdings auch Altmaier noch keine überzeugende Idee, wie die Ladenbetreiber gegen die immer stärkere Online-Konkurrenz bestehen sollen. Digitalisierung heißt seine paradoxe Antwort. Angenommen, kleine Händler schaffen es, Teile ihrer Umsätze ins Netz zu verlegen und Online-Riesen wie Amazon oder Zalando die Stirn zu bieten, warum sollten sie dann auf Dauer noch an ihrem Ladenlokal festhalten? Die Tageszeitung Taz aus Berlin hält Hilfen bei der Digitalisierung für richtig, fügt aber hinzu, wenn Altmaier nun betont, wie wichtig es sei, die Attraktivität von Innenstädten zu verbessern, darf er eines nicht vergessen. Innenstädte bestehen nicht nur aus Orten des Konsums und sollten es auch nicht. Innenstädte sollten auch als Orte der Begegnung begriffen werden. Dafür braucht es einen klug gestalteten öffentlichen Raum. Die Süddeutsche Zeitung rät zum Rückgriff auf die Ursprünge europäischer Städte, die sich um Marktplatz, Rathaus und Kirche herum entwickelt hätten. Behagliche Freiflächen mit Bänken, Grünanlagen, locker platzierten Marktständen sind nötig. Es braucht Ruhepunkte, an denen man einfach nur sitzen, reden, lesen oder im Internet surfen kann, mit kostenlosem WLAN. Die Innenstadt muss bessere Gründe als nur den Konsum bieten. Wenn sich Abstandsgebote einhalten lassen, bieten sich Freiluftkonzerte an. Ausstellungshäuser gehören in die Zentren. Kaufhäuser lassen sich in Bibliotheken und Jugendzentren verwandeln. Zum Schluss ein Blick in die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie wertet die Wahl des früheren Vorstandschefs der Landesbank Baden-Württemberg Vetter zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank als ersten kleinen Schritt aus der Führungskrise. Der Vorschlag fand sogar die Zustimmung der Arbeitnehmer am Aufsichtsrat. Das ist bemerkenswert, denn Vetter gilt als konsequenter Sanierer. Die dringend erforderliche Neuausrichtung der Commerzbank wird viele Stellen kosten, vieles lässt sich digital und damit schlanker betreiben. Die Anregung des zweitgrößten Aktionärs Cerberus, es brauche an der Aufsichtsratsspitze jemanden mit Verständnis für Digitalisierung, ist daher richtig. Vetter dieses Verständnis aber allein wegen seines Alters abzusprechen, ist fragwürdig.
Und mit diesem Hinweis auf das Verständnis älterer Menschen im Bereich Digitalisierung endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Petra Enzminger begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über Corona-Verschwörungstheorien. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.